Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Kreuz des Südens, Leben in jungen Kirchen.
An diesem Freitag veröffentlicht der Vatikan die neue Enzyklika des Papstes, Spe Salvi. Auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Gerade für Christen in den Ländern der sogenannten Dritten Welt hat diese Botschaft eine besondere Bedeutung. Das Stichwort Hoffnung begleitet uns heute durch die Sendung und am Mikrofon Mario Galgano. Doch zuerst hören Sie die Tagesmeldungen mit Stefan Kempis.
Der Präsident von Slowenien, Janez Janša, hat den Papst für 2009 zu einer Reise nach Slowenien eingeladen. Das wurde nach einem Treffen der beiden Männer im Vatikan bekannt. Der Prior der ökumenischen Gemeinschaft von Tese, Frère Alois, will am Sonntag Jugendliche aus den Pariser Banlieues treffen. Frère Alois will ihnen bei seiner Rückkehr von einer langen Asienreise eine Botschaft der Hoffnung überbringen, teilt die Gemeinschaft mit. Fuldas Bischof Heinz-Josef Algermissen kritisiert Forschungsministerin Annette Schavan. Ihre Position in Fragen embryonaler Stammzellenforschung sei ein Skandal, so der Bischof. Die Ministerin hält eine Verschiebung des Stichtages für verantwortbar. Wo es aber um Leben und Tod gehe, verbiete sich jeder Kompromiss, so Bischof Algermissen. Unbekannte Täter haben am Mittwoch im Südosten der Türkei einen syrisch-orthodoxen Priester verschleppt. Für seine Freilassung verlangten die Entführer 300.000 Euro. Der 55-jährige Priester sei bei Midyat aus seinem Auto gezerrt und verschleppt worden. Türkische Sicherheitsbehörden haben eine Großfahndung gestartet.
Das waren die Nachrichten. Hoffnung ist ein wichtiger Begriff, nicht nur im Christentum. Hoffnung in der Gegenwart bedeutet im Islam ein friedliches Zusammenleben mit anderen Gläubigen. Deshalb haben muslimische Intellektuelle vor kurzem dem Papst einen Brief geschrieben. Gudrun Seiler und Pater Max Capabianca wissen mehr darüber.
Der Dialog zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Islam tritt offenbar in eine neue, hoffnungsvolle Phase. Papst Benedikt XVI. Hat an diesem Donnerstag auf den offenen Brief von 138 muslimischen Gelehrten vom 13. Oktober reagiert, indem diese den christlichen Kirchen einen Dialog angeboten hatten.
Papst Benedikt dankt den Islamvertretern für diese Geste und für den positiven Geist, der aus ihrem Text spreche, heißt es in einem Schreiben von Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone an Prinz Ghazi bin Muhammad bin Talal, der den Brief der Gelehrten an den Papst weitergeleitet hatte. Ohne die Differenzen zwischen Christen und Moslems zu ignorieren oder sie zu unterschätzen, können und sollen wir auf das blicken, was uns eint, nämlich den Glauben an einen Gott, den Schöpfer und universellen Richter, der am Ende der Zeit jeden Menschen nach seinen oder ihren Taten beurteilen wird, heißt es in dem englisch geschriebenen Dokument. Den Papst habe am Brief der islamischen Gelehrten besonders beeindruckt, dass sie vom zweifachen Gebot der Gottesliebe und der Nächstenliebe schrieben. Er sei zuversichtlich, dass eine gedeihliche Zusammenarbeit für Gerechtigkeit und Frieden möglich sei, sobald diese Grundlagen geschaffen seien.
Hoffnungen in Afrika. Krieg und Armut prägen den Kontinent. Die Afrikaner hoffen deshalb auf Frieden und Wohlstand. Hilfswerke versuchen seit Jahren, die Menschen dort zu helfen, zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo. Aufgrund der Verschärfung der humanitären Lage im Ostkongo weitet die Caritas Kongo ihre Hilfe für die Opfer der Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Abtrünnigen aus. Ein Beitrag von Pater Eberhard von Gemmingen.
Die Caritas Kongo ist eine der drei Hilfsorganisationen in der umkämpften Region Kivu, die auch in den besonders schwer erreichbaren Bergregionen Nothilfe leistet. Für die Opfer der Kämpfe verschlechtert sich die Lage von Tag zu Tag. Der Afrika-Experte von Caritas International, Christoph Glitsch-Ott, beschreibt die Situation folgendermaßen.
Seit etwa dem Monat Juli versucht die Regierungsarmee, diese Miliz militärisch zu besiegen. Und das führt zu relativ massiven Kämpfen nördlich und östlich von Goma, der Hauptstadt der Provinz Nord-Kivu, und hat zur Vertreibung von mehreren hunderttausend Menschen geführt, zu denen im Moment auch nur beschränkt Zugang besteht.
Schätzungen zufolge sollen mittlerweile 400.000 Menschen im Ostkongo auf der Flucht vor den Kämpfen zwischen den Milizen des abtrünnigen Generals Laurent Nkunda auf der einen und der kongolesischen Armee auf der anderen Seite sein. Diese Kämpfe arteten in den vergangenen Monaten zum offenen Krieg aus.
Die Miliz von diesem sogenannten General Nkunda ist stark ethnisch gefärbt. Sie gehört zu den sogenannten Tutsis, die Angst haben, dass sie oder eine militärische Sicherung attackiert, ja, und auch einem Völkermord zum Opfer fallen. Diese Angst ist nicht ganz unberechtigt im Blick auf die Ereignisse in Ruanda 1994 und auch im Blick auf die Massaker, die es an dieser Bevölkerungsgruppe in den 90er Jahren gegeben hat.
Und seit 1,5 Jahren ist Joseph Kabila an der Macht. Zum ersten Mal wurde in der Demokratischen Republik auch demokratisch gewählt. Das galt als Hoffnungszeichen.
Der Präsident Kabila ist sicherlich nicht der große Heilsbringer für die Demokratische Republik Kongo. Aber an ihm führt im Moment kein Weg vorbei.
Aufgrund der Konflikte musste eines von drei Caritas-Zentren für ehemalige Kindersoldaten mit Hilfe der Vereinten Nationen evakuiert werden. Aus Deutschland kommen verschiedene Hilfsgüter, sagt Caritas-Mitarbeiter Christoph Klitschott.
Wir arbeiten dort über lokale Caritas- und Kirchenstrukturen. Und in dem aktuellen Konflikt haben wir die lokale Caritas Goma mit Hilfsgütern und Finanzen unterstützt. Allein für die Opfer dieser neuen Vertreibungen haben wir seit August diesen Jahres 650.000 Euro in drei Projekten zur Verfügung gestellt. Dabei geht es insbesondere um die Versorgung dieser Flüchtlinge mit Hilfsgütern, Nahrungsmittel, aber auch Trinkwasser, Haushaltsgegenstände, Decken und Kleidung ist eine Gegend, in der es nachts auch sehr kalt werden kann, sodass also auch da Decken und Kleidung benötigt werden.
Die Herausforderung für die Caritas-Helfer bestehe darin, die wenigen Feuerpausen zu nutzen, um den Vertriebenen Beistand zu leisten. Hoffnung allein genügt nicht.
Kurzfristig geht es natürlich jetzt erstmal um Nothilfe. Die wird sicherlich noch weiter laufen müssen. Sollte es gelingen, den Konflikt zu beruhigen, wird es der Unterstützung bei Reintegrationsmaßnahmen in die Heimatdörfer dieser Menschen bedürfen. Und Kirche muss natürlich auch politisch aktiv werden. Also wir haben auch vorgesehen, ein Treffen der kongolesischen Bischöfe zu unterstützen, die eine gemeinsame Resolution verfassen wollen, um auf staatlicher Ebene auch Einfluss zu nehmen und auch die internationale Öffentlichkeit auf diesen Konflikt aufmerksam zu machen.
Und nochmals Hoffnungen in Afrika. Ruanda braucht viel davon, und zwar seit 1994. 1 Million Menschen wurde in nur 100 Tagen umgebracht. Der Völkermord an den Tutsi und Regimegegnern im Jahr 1994 war minutiös geplant und wurde blitzschnell ausgeführt. Erlebt und überlebt hat dieses Inferno Esther Muyawayo, die ihren Mann, ihre Schwester und all ihre Verwandten verlor. In Kooperation mit der algerischen Journalistin Suat Belhadad ist in diesem Herbst ihr zweites Buch auf Deutsch erschienen. Auf der Suche nach Stefanie. Stefan Kempis weiß mehr darüber.
Alles fing an, als das Flugzeug mit dem ruandischen Staatspräsidenten Habyarimana an Bord im April 1994 abgeschossen wurde. Damit begann einer der furchtbarsten Völkermorde der Geschichte, bei dem vor allem Männer und Jungen getötet wurden, während ganze Banden die Frauen vergewaltigten und misshandelten. Alles genau geplant, um das Volk der Tutsi auszurotten.
Das war keine Naturalkatastrophe, es war gemacht von Mensch. Und die Menschen, die haben das gemacht. Sie waren und sie sind noch unsere Nachbarn. So, sie waren unsere Lehrer, sie waren Studenten, sie waren Priester, sie waren die Leute, die Personen, wo normalerweise du hast Vertrauen. So diese totale Zerstörung von Werten, von Menschlichkeit, ich finde das so schlimm.
In ihrem zweiten Buch auf der Suche nach Stefanie kehrt die Soziologin und Psychotherapeutin Esther Muyavayo, die heute in Düsseldorf lebt, noch einmal in dieses Land zurück. Bei den sogenannten Gazaka-Verfahren möchte sie herausfinden, wo sich die Leiche ihrer Schwester befindet, damit sie sie menschenwürdig begraben kann. Das Gazaka-Verfahren ist eine Methode, bei der die Täter von der Dorfgemeinschaft befragt und nach einem Geständnis freigelassen werden.
Es ist wichtig, dass die Wahrheit kommt, und das ist die Prinzip von Liga Chacha, diese Populartribunale. Sie sagen, lass die Leute zusammensitzen und wir sagen die Wahrheit, was hat passiert. Und das hilft mindestens für die zu wissen, wo sind die Leichen. Und das ist wie, ich hatte die Chance, meine Schwester und die Kinder zu begraben. Und das ist eine große Erleichterung. Dann kann ich weiter leben.
Damit werden die Täter im Vergleich zu dem, was sie getan haben, nur sehr gering bestraft. Die Opfer werden zukünftig mit ihnen Tür an Tür zusammenleben müssen. Damit die Wunden heilen können, ist es zunächst wichtig, dass die Opfer Wiedergutmachung, soweit das möglich ist, erfahren.
Es gibt keine Magic, es gibt keine Pill. Die macht sofort tschak, tschak und wir sind versöhnt. Bevor so schnell über Versöhnung, Vergebung, wie die Kirche sagen oder wie die Regierung sagen, ich denke, es ist sehr wichtig zu denken, aber wie sind die Opfer jetzt? Wie sind die Überlebenden? Es gibt Überlebende bis heute, 13 Jahre nachher, die haben noch kein Haus gefunden. Und ich hatte ein Haus bevor. Ich war nicht in einem Baum. So, die Haus ist nicht zurückgebaut. Es muss erst mindestens dieses Haus gebaut.
Hier nimmt Esther Muyavayo auch die internationale Gemeinschaft in die Pflicht.
Und wir sagen, die Überlebenden sind nicht so viele. Warum die Regierung von Ruanda? Warum die internationale Gesellschaft? Warum die UNO? Die war da und hat gar nichts gemacht. Warum die französische Regierung? Die hat die Genozidäre geholfen. Warum sie reparieren nicht? Warum müssen wir nochmal betteln? Es muss nicht betteln, es muss ein Recht. Es ist unsere Rechte.
Anstatt auf Hilfe von außen zu warten, haben Esther Muyavayo und viele andere Witwen ihr Schicksal selbst in die Hand genommen und die Selbsthilfeorganisation AVEGA gegründet, in der sie sich gegenseitig unterstützen. Damit haben die Überlebenden auch ein Zeichen gesetzt.
Die Überlebenden sind stark und versuchen, lebendig zu sein. Meine Schwester ist gestorben, die Kinder sind alle gestorben, aber die Blumen, die kleinen Blumen, sie hat gepflanzt, ist immer da. Wir haben Hoffnung, so wir wollen weiterleben.
Hoffnungen in Lateinamerika. Der Kontinent leidet an vielen politischen Problemen und sozialen Schwierigkeiten. Dennoch, wenn wir an Südamerika denken, so haben wir das Bild einer fröhlichen und lebensfrohen Gesellschaft vor Augen. Die katholische Kirche schenkt der Bevölkerung viel Hoffnung, doch viele lassen sich von christlichen Sekten verblenden, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. In Guatemala ist dieses Phänomen besonders stark verbreitet. Unsere Korrespondentin Brigitte Schmidt sprach mit dem neuen Bischof der Diözese, Solola Chimaltenango.
Guatemala ist ein fruchtbarer Boden. Nicht nur wegen der Vegetation, sondern auch für Sekten. Da gibt es mitten in Guatemala-Stadt ein riesiges Gotteshaus einer evangelikalen Kongregation mit über 10.000 Sitzplätzen. Schätzungen zufolge sind in dem 13 Millionen Einwohnerland rund 3 Millionen Anhänger einer evangelikalen Sekte. Im Oktober wurde gar der schismatische Priester Eduardo Aguirre in Solola zum Bischof einer brasilianischen Sekte geweiht. Was passiert in Maya-Stadt Guatemala? Frage an den neuen Bischof der Diözese Solola, Chimaltenango, Gonzalo de Villa y Vázquez.
Für meine Diözese ist Aguirre sicher ein Problem, dem ich mich stellen muss. Aber Aguirre ist auch ein Symptom dafür, dass es viele Leute gibt, die nach etwas suchen, was sie in der katholischen Kirche nicht finden. Es ist besorgniserregend, ja, aber auch nicht schrecklich. Ich persönlich glaube nicht, dass seine Bewegung wachsen wird.
Das Sektenproblem war auch Thema der SELAM-Tagung in diesem Mai in Aparecida. De Villa, der Delegierte der SELAM ist, bestätigt die dort geäußerte Sorge.
Gleichzeitig ist aber auch wahr, dass diese Sekten sehr klein sind, dass sie in sich den Keim der Spaltung tragen. Einerseits sprießen sie wie Pilze aus dem Boden, doch andererseits spalten sie sich. Für die katholische Kirche sind sie ein Problem wegen dieser Zersplitterung. Die Kirche hat sich in Aparecida dieser Frage gestellt und es hat sich herausgestellt, dass die Menschen nicht wegen doktrinärer Fragen abtrünnig werden, sondern wegen eines Mangels an pastoraler Betreuung. Das ist also eine bedeutende Herausforderung für die Kirche. Wir müssen uns fragen, was müssen wir ändern, was müssen wir machen? Wie können wir die Leute anziehen und nicht verschrecken? Denn wenn sich die Leute heute in unserer Zeit des Supermarktes, der Religionen bei einer Kirche nicht wohlfühlen, dann suchen sie eine Alternative.
Der 53-jährige De Villa wurde erst im September zum Bischof in Sololá berufen. Daraufhin gab es Meldungen, Maya-Führer hofften auf eine Verbesserung der Beziehungen zur katholischen Kirche. Gibt es denn Konflikte mit den Mayas?
Es kommt darauf an, wie man Maya definiert. Guatemala ist zweifellos ein Land mit einer überwiegend indigenen Bevölkerung und das sind verschiedene Stämme. Die Kirche tut und hat sehr viel für die Indigenen getan im Bereich der Bildung, der Gesundheit, der sozialen Entwicklung. Die Kirche kämpft für ihre Anerkennung, ihre Würde, verteidigt ihre Menschenrechte. Andererseits ist wahr, dass es eine Bewegung gibt, die nach mehr politisch-ethnisch-religiöser Eigenständigkeit strebt. Die Kirche respektiert dies, doch teilt sie nicht notwendigerweise alle Forderungen.
Hoffnungen in Asien. Der Kontinent leidet vor allem an den Folgen von verheerenden Naturkatastrophen wie Tsunami, Überschwemmungen oder Taifune. Gleichzeitig leiden viele asiatische Völker an der wirren politischen Situation in ihren jeweiligen Ländern, zum Beispiel in Pakistan. Der bisherige Militärmachthaber Pervez Musharraf ist dort nunmehr Präsident in Zivil. Die Verfassung des Landes bleibt vorerst aber suspendiert. Eine komplizierte und schwierige Situation, in der aber die Bischöfe versuchen, den Menschen Hoffnung zu machen. Hören Sie wie anhand des Beitrages von Gudrun Seiler.
Musharraf schwor am Donnerstag vor hunderten Anhängern in Islamabad, die Verfassung zu achten und zum Wohl der Nation zu handeln. Den Ausnahmezustand im Land hob er allerdings trotz des starken Drucks aus dem In- und Ausland vorerst nicht auf. Wir sprachen mit Peter Jacob, dem Sekretär der Bischöflichen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden in Pakistan.
Erzbischof Saldanha, der Präsident der katholischen Bischofskonferenz, hat ja bereits öffentlich ein Ende des Ausnahmezustands gefordert. Außerdem die Wiedereinsetzung der Richter und die Freilassung aller politischen Gefangenen. Die unsichere Lage betrifft freilich die gesamte Bevölkerung von Pakistan, nicht nur die Minderheiten. Wir kämpfen nun zum vierten Mal gegen das Kriegsrecht in unserem Land. Die Leute haben gesehen, dass es zum massiven Missbrauch von Religion gekommen ist, und zwar eher durch nicht legitimierte als durch gesetzmäßig gewählte politische Vertreter. Nur Demokratie kann die Frage nach dem Schutz religiöser Minderheiten lösen.
Und mit dieser Hoffnung endet die Sendung Kreuz des Südens – Leben in jungen Kirchen. Durch die Sendung führte Mario Galgano. Zum Schluss noch ein Gedanke des evangelischen Theologen und Hilfswerkgründers Friedrich von Bolderschwing. Christus steht nicht hinter uns als unsere Vergangenheit, sondern vor uns als unsere Hoffnung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen ein Wochenende mit vielen hoffnungsvollen Momenten. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.